Märkte der Zukunft sind regenerativ, ist eines der Prinzipien, ist das dritte Prinzip. Und das ist etwas, was du bei den Unternehmern spürst. Und da kommt jetzt wirklich der Unternehmergeist und die Innovationskraft von Unternehmern raus, die sagen, hey, wir machen das auf der einen Seite, um in den planetaren Grenzen zu wirtschaften. Auf der anderen Seite geht es um unser Fortbestehen. Es geht um Innovation. Es geht um Zukunftssicherung. Es geht um auch neue Märkte. Es geht um Potenziale, die wir als Wirtschaftsunternehmen noch haben.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute einen Ausschnitt aus dem Gespräch zwischen Stefan Grabmeier und Martin Permantier über inspirierende Vorbilder einer regenerativen Wirtschaft. Es geht um Unternehmen, die uns zeigen, wie systemisches Denken, enkelfähiges Wirtschaften, Purpose und Profit ganz praktisch zusammenkommen. Nicht fertig, nicht perfekt, aber auf dem Weg und einladend. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Du hast ja auch 7 Rethinking Sustainability Prinzipien entwickelt dann daraus. Wahrscheinlich auch so mit den Hebeln, die du aus dem Impact Design ja schon identifiziert hattest. Mhm. Und was sind denn so diese 7 Prinzipien und was können die Hörerinnen damit so anfangen?
Genau, also ich zoome noch mal einmal ganz kurz raus. Wir haben eben 12 Unternehmen uns angeguckt. Ja. Mhm. Das haben wir ja gemacht nach der Struktur vom Impact Business Design. Und da sind 7 Hebel in dem Kernmodell. Ja. Und diese 7 Hebel, die beziehen sich in der Wechselwirkung immer von innen nach außen. Also wir schauen mal zu Beginn auf die Natur, auf die Menschen und deren Bedürfnisse. Wir gehen nach innen auf die Strategie. Wir schauen in die Märkte zu den Kunden. Wir schauen nach innen auf die Organisation. Wir schauen wieder nach außen ins Ökosystem, wieder nach innen auf die Produkte und wieder nach außen in die Markenkommunikation. Ganz kurz erklärt, ja. Aber ich glaube, gibt ein bisschen Gefühl für die Wechselwirkung systemisch zwischen innen und außen. Und die 7 Hebel münden in den 7 Prinzipien, weil wir dann aus den Mustern, die wir erkannt haben in den Unternehmen, die etwas ausführlicher beschrieben sind, 7 Prinzipien gemacht haben, die sehr komprimiert sind. Ja? Mhm. Und die sollen zum Ende des Buches hin nochmal kurz und knackig darstellen, was ist die Essenz all dieser Veränderungsmechanismen, die wir dort gesehen haben. Ja. Und ich kann jetzt gerne mal das ein oder andere mal mit rausnehmen. Ja. Also eins hatten wir schon am Anfang angesprochen, wo ich über die Verbindung zur Natur gesprochen habe. Ja. Also das erste Prinzip heißt, regeneratives Handeln braucht eine enge Verbindung zur Natur. Und wer sich jetzt nochmal zurückerinnert, so vor einer halben Stunde vorher hatte ich da schon mal eingeführt, die Begegnung mit Naturwissenschaftlern, die Begegnung mit der Natur selber, das Eintauchen, das Spüren, das Emotionalisieren. Wir sind ein Teil dessen. Und wenn wir die Verbindung nicht haben, dann liegt es an uns, wieder uns als Teil zu verstehen. Ja? Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, weil das öffnet die Denkräume völlig anders. Die Entscheidungsräume werden ganz, ganz anders, wenn das ein zentraler Hebel ist, dass wir aus den planetaren Grenzen heraus denken. Also ein Reinhard Schneider von Werner und Merz sagt, es gibt keine unternehmerische Entscheidung, die nicht auf Basis von nachhaltig, von wissenschaftlichen Fakten, also die durch wissenschaftliche Fakten in der Nachhaltigkeit belegt ist. Es gibt keine unternehmerische Entscheidung. Also es ist so tief fest mit drin. Ein Michael Hetzer von Elobau macht so Sensorentechnik im Allgäu. also nicht immer bekannt, aber B2B-Unternehmen, 1200 Mitarbeitende. Er sagt, es gibt keine Entscheidung, die wir nicht auf die Nachhaltigkeit prüfen. Haniel sagt, die haben ein Modell, das nennt sich People Planet Progress, also die Balancierung. Es wird keine Entscheidung gehen, die ausschließlich nur für die Nachhaltigkeit geht und eine, die nur ausschließlich in den Profit geht, sondern es ist immer die Balancierung von Nachhaltigkeit. Also wie hat sich das auch unternehmerisch verankert? Und ein Prinzip, die Verbindung zur Natur, denn nur dann wirst du solche Entscheidungen auch treffen können, verankern können, Prozesse aufbauen können und so weiter.
Ja, und das ist ja dieses Purpose over Profit, ja, also dieses
Beide, genau.
Ja, den Sinn dazu haben, wo manche sagen, ja, erst muss der Profit kommen, dann der Sinn. Ja, ohne Profit kann ich ja keinen Sinn machen. Das ist ja so der reflexartige Einwand, ne?
Ja, und da vielleicht ein Beispiel, weil das ist wirklich eins der tollsten, der Hans-Dietrich Reckhaus. Die Firma heißt Reckhaus, die Reckhaus-Gruppe ist ein Insektizidhersteller. Geschichte wird jetzt zu weit führen, aber ein ganz radikaler Transformator, so würde ich ihn nennen. Also aus einem Insektizidhersteller hat er ein Biodiversitätsunternehmen aufgebaut. Also wirklich ein 180-Grad-Schwenk in eine völlig neue Richtung. Und Hans-Dietrich Reckhaus sagt immer, die ökonomische Perspektive vernebelt den Blick auf das Wesentliche. Und wir hatten einmal auf einer großen Bühne am Impact Festival, da waren so 250 Leute da auf dem Panel, eine Diskussion zu seiner Geschichte und zum Buch. Und dann kommen häufig Fragen, ja Moment, aber Herr Reckhaus, ich meine, Sie haben ein Wirtschaftsunternehmen, ja, und jetzt erzählen Sie, Ökonomie vernebelt den Sinn aufs Wesentliche. Und dann sagt er, ja, ja, es geht um die Entscheidungsfindung. Für die Entscheidungsfindung, sagt er immer, musst du die Ökonomie aus dem Weg räumen, damit du den Sinn erfassen kannst. Und wenn dir der Sinn klar ist, dann nimmst du die Ökonomie wieder dazu und verbindest es miteinander. Und das ist, was auch mit Purpose over Profit gemeint ist. Es geht nicht ausschließlich, wir haben nicht mit NGOs gesprochen, ja, oder mit Stiftungen oder irgendwas ähnliches, sondern es geht um Wirtschaftsunternehmen, die aber das wirklich leben, umsetzen und verankern, es möglich ist, den Purpose als einen ganz großen Hebel einzusetzen.
Ja, das finde ich ein ganz tolles Bild, was du da zeichnest, weil uns allen klingt natürlich noch Bill Clinton in den Ohren. It's the economy, stupid. Wo man so denkt, ja, wenn Geld rauskommt, ist es richtig. Ne? Und da merken wir ja so, ich bin mir da nicht so sicher. Ich stelle ja auch gerne die Frage, stellt euch vor, alle Unternehmen, alle Wirtschaften weltweit wachsen 20% jedes Jahr für 10 Jahre. Ja, ja, und also wir produzieren und wir wachsen und noch mehr Autos und noch mehr Fernseher, von allem mehr. Da haben wir dann in 10 Jahren eine bessere Welt. Aha. Ja, weil die Ökonomie wird ja sagen, 20% Wachstum muss alles super sein. Da sagen alle, nee. Weil du ja nur in diesem Fenster gedacht hast, der Ökonomie und die Ökologie weggelassen hast. Und alle sind sich mehr oder weniger einig, nee, kann nicht sein. Also die Reihenfolge, die du jetzt sagst, erst die Natur, dann die Ökonomie, ja, das ist natürlich langfristig sinnvoller. Und das ist aber wahrscheinlich auch so, ich sag mal so, der Haken, den wir im Kopf haben. Warum fällt uns das so schwer, so zu denken, wo es doch so einsichtig ist? Ne? Ja. Was ist so deine Erfahrung damit?
Oh, ja, also das ist wiederum ein Grund gewesen, warum wir das Impact Business Design gemacht haben, weil wir, wenn wir auf die jetzt auf die auch Wirtschaftsmodelle gucken, und das wäre jetzt noch mein ganz eigenes Thema und Podcast wahrscheinlich auch, ja. Wir kommen in unserer Ausbildung in Betriebswirtschaft, in Volkswirtschaft, in unseren systemischen Verankerungen ja genau daher, dass wir lineares Wachstum fortschreiben. Und es gab ein Momentum ja mal, das war 1960, 70, Milton Friedman, ja, der das Shareholder-Value-Prinzip ja etabliert hat als einen Gegentrend zur damaligen Meinung. Die damalige Meinung war, große Unternehmen müssen etwas fürs Gemeinwohl leisten. Und er hat gesagt, totaler Bullshit, das Einzige, was sie leisten müssen, ist für ihre Shareholder. Und über die Shareholder ergibt sich dann das Gemeinwohl. Das war seine Logik, die dahinter stand. Und diesen Prinzipien folgen wir immer noch. Und die sind so tief in uns drin und wir haben sie noch nicht in der systemischen Logik auflösen können, anders gestalten können. Aber das war für uns einer der Gründe, Impact Business Design zu machen, auch als Buch und als Training, weil wir glauben und sehen, dass es anders funktioniert. Und es hängt aber von Menschen ab, von Menschen, die es treiben, die es tun. Und ja, es gibt genügend Beweise dafür. Wir müssen nur noch mehr werden.
Sehr interessant. Ich habe ja neulich auch den Podcast mit Tim Jansen gemacht, ja, von Cradle to Cradle.
Ah, richtig. Ja, der war bei dir, der Tim.
Ja. Und der sagt auch so, er macht ja auch viel Lobbyarbeit, ist ja eine NGO und hat mit Politikern zu tun. Und er meint, er ist teilweise sogar schwer, eben im politischen Bereich Ansprechpartner zu finden, die überhaupt das Thema auf dem Schirm haben.
Ja.
Also die überhaupt so nach dem Motto, liebe Fraktion, ja, könnt ihr mir mal sagen, wer ist bei euch für Cradle to Cradle, also für Kreislaufwirtschaft zuständig? Ja. Da sagen die ja keiner. Habt ihr das in eurem Programm? Nee. Denkt ihr darüber nach? Nee. Also es gibt da noch nichts, ja, was das denkt, obwohl man denkt, wie kann man das nicht denken? Ja, weil, also es gibt ja irgendwie noch so ein Paradigma zu sagen, es ist besser, nicht in Kreislaufwirtschaft zu denken, weil zu komplex, zu kompliziert und so und lohnt sich nicht. Ne? Und am Ende zählt ja doch nur und der Chinese macht dies, das und jenes. Ne?
Und es ist wirklich unfassbar. Also und Tim kann sicherlich noch viel, viel mehr aus seiner Erfahrung und die machen eine verdammt gute Arbeit, das muss man wirklich, wirklich sagen. Ja, was sie bewegen auch, ja, was sie mit Unternehmen arbeiten, was sie überhaupt jetzt durch ihre Konferenzen, durch ihr Lab und so weiter, was sie haben, ja auch tun. Und das ist wichtig, dass wir die Dinge erfahren, spüren, sichtbar machen. Dazu braucht es auch eine Lobbyarbeit und wir sind in der Lobby der, ich sage jetzt mal, der Nachhaltigkeit und des Regenerativen einfach viel zu wenig, ja? wenn wir die fossile Lobby anschauen. Also wir müssen die Geschichten erzählen, deswegen auch toll, dass es den Podcast gibt, dass du immer wieder Menschen einlädst, die darüber erzählen und hoffentlich einige zuhören und sich ja weiter damit beschäftigen und berühren lassen und vielleicht tiefer eintauchen in das Ganze. Ja?
Klar, du sagst ja auch, Märkte der Zukunft sind regenerativ und regenerative Kulturen werden sich später durchsetzen. Mhm. Das ist ja auch interessant. Woher nimmst du diese Zuversicht?
Also das Märkte der Zukunft sind regenerativ ist eines der Prinzipien, ist das dritte Prinzip. Mhm. Und das ist etwas, was du bei den Unternehmern spürst. Und da kommt jetzt wirklich der Unternehmergeist und die Innovationskraft von Unternehmern raus, die sagen, hey, wir machen das auf der einen Seite, um in den planetaren Grenzen zu wirtschaften, auf der anderen Seite geht es um unser Fortbestehen. Es geht um Innovation, es geht um Zukunftssicherung, es geht um auch neue Märkte, es geht um Potenziale, die wir als Wirtschaftsunternehmen auch haben. Und die beiden Dinge zu verbinden, und das ist wirklich so, so interessant. Jetzt ist es so, ein Zitat, Tobias Gröber hat es genannt von der ISPO, also die ISPO ist auch ist jetzt kein Unternehmen, es ist eine Marke der Messe München, ja, aber die Plattform für die gesamte Sportindustrie, eine ganz, ganz tolle Arbeit, die dort machen. Der sagt immer als Pionier, woran erkennst du einen Pionier, hat er mich gefragt. Und dann sage ich, weiß ich nicht. Und er sagt, ja, der hat Kugeln in der Brust und Pfeile im Rücken. Also, du wirst angegriffen von allen Seiten, so wie ein Tim Jensen eben als Lobbyist irgendwo hingeht und sagt, hey, wer gibt mir mal den Ansprechpartner für Kreislaufwirtschaft? Ja, und er wird halt einfach abgeblockt, weil es noch nicht gibt, weil sie ihn nicht haben wollen oder etwas Ähnlichem. Und das Interessante ist ja auch von den eigenen Leuten, der Hans-Dietrich Reckhaus sagt das, er wurde zu Verbandsunternehmen, ja, nicht mehr eingeladen. Er wurde missachtet von seinen Wettbewerbern, der Insektizidenhersteller, weil er sagt, der Insektizidenmarkt muss um 80% schrumpfen. Den braucht's nicht. Den braucht kein Mensch und vor allen Dingen keine Tiere. Also es gibt einen Bereich von 20%, wenn man so in die ganze Lebensmittelindustrie, Kliniken und so weiter guckt, wo du sagst, da ist es noch notwendig. Aber er tut alles dafür, den Markt schrumpfen zu lassen und eben neu aufzubauen. Und er sagt, er wird nur angeschossen von allen anderen Lobbyisten, die einfach noch Geld damit machen. Ein Reinhard Schneider von Werner und Merz sagt, er schafft es ja mit seinen Verpackungen 100% Recycling. Die Flasche, eine Froschflasche, wenn du die kaufst heute, hat 100% Recycling aus dem gelben Sack. Ja? Mhm. Er ist in vielen Initiativen, er hat eine europäische Initiative für das Thema des Recyclings gegründet und viele der Großen, eben die Unilevers und die Johnson & Johnsons und Procter & Gamble und wie sie ja alle heißen, die beschießen ihn ohne Ende, weil sie sagen, das erdölbasierte Plastik, das wir aus Erdöl machen, ist immer noch günstiger als das recycelte Plastik und deswegen werden wir es nicht tun. Mhm. So, und das ist eben, hört er damit deswegen auf? Nein. Er ist ein Pionier, der reingeht und er sagt, irgendwann werden wir genau diesen Tipping Point auch haben, wo wir an eine Preisgrenze kommen, wo es billiger wird. Und das wird ein Tipping Point sein, der hoffentlich viel, viel mehr Hebel in Bewegung setzt, als es jetzt ist. Aber fossile Lobbyisten werden alles dafür tun, das aufrechtzuerhalten und die Welt und uns Menschen weiter zu schädigen.
Ja, und deswegen ist die Arbeit an den Haltung halt so gut, weil dann fühlst du, was du da machst. Bin ja da auch optimistisch, weil wir ja doch sehen, dass die Zunahme überhaupt der Anschlussfähigkeit von solchen Gedanken, die du ja auch verbreitest mit deinen Büchern, deinen Publikationen, deinen Vorträgen, deinen Podcast, erhöht sich. Du bist ja auch noch tätig im Zukunftsinstitut bei Future Project, also allen, die sich mit Zukunft beschäftigen und mit enkelfähiger Zukunft. Ich mag ja auch dieses Prinzip der 7 Generationen. Ne? Und früher dachte ich immer so 7 nach vorne und dann sagte mir einer, nee, es geht um die, die du kennst. Das sind 3 vor dir und 3 nach dir. Du bist in der Mitte der 7. Ja, und dann dachte ich, krass, und dann habe ich mir so überlegt, ja, einen meiner Urgroßeltern kannte ich noch, der war geboren, ich glaube 1868 oder so, und meine Urgroßeltern sind so 1860, 1870 irgendwo da geboren, da gab es Deutschland noch gar nicht, auch interessant, und meine Urenkel werden vielleicht 2150 oder so noch leben, also es sind 300 Jahre.
Ja.
300 Jahre. Wo du so Ahnenkraft übernimmst und weitergibst. Ne? Ja. Und dann dachte ich so, krass, ja, in was wir da eingebunden sind. Ne? Weil wir manchmal so denken, die paar Jahre noch, mich betrifft das nicht mehr. Ne? Und du denkst, ja, aber denk mal 100 Jahre weiter und das hat noch mit dir zu tun. Ne? In sehr direktem Sinne. Ne?
Ja, und auch viel näher noch. Ja? Also ich bin auch genau dieses 7-Generationen-Prinzip. Finde ich unfassbar toll. Genau, und so wie wir es jetzt einmal durchdenken, ja, was heißt das eigentlich, welche Dimensionen? Aber es ist häufig auch so, und man hat ja viele Diskussionen, Gespräche im Privaten, im Geschäftlichen, wenn es um das Thema, wieso fährst du Elektro? Ach, ihr fliegt noch in Urlaub, wie isst du Fleisch? Also die Diskussion, glaube ich, kennt jeder von uns, ohne das jetzt in irgendeiner Form zu werten. Ja. Und ich stelle häufig die Frage dann auch an Menschen, weg vom Inhaltlichen, zu sagen, hast du Kinder? Und die meisten von uns haben Kinder. Oder kennst du jemanden, der Kinder hat, ja, wenn jemand keine hat? Und dann zu sagen, was ist, wenn dich deine Kinder irgendwann mal fragen und sagen, Mama, du warst doch noch in der Phase, wo ihr noch was ändern konntet. Weil jetzt sind wir noch in der Zeit, und das sind nicht mehr viele Jahre, wo wir wirklich noch Hebel in Bewegung setzen können. Was hast du gemacht? Oder die andere Frage, wie willst du, wenn du jetzt 20 Jahre nach vorne schaust oder 30, ja, oder 40 und uns gibt es dann wahrscheinlich schon nicht mehr in der Form mehr, wie möchtest du, dass deine Kinder da leben? So, und sich damit auch mal auseinanderzusetzen und das wieder dann zu reflektieren und sagen, okay, was können wir jetzt heute tun, dass unsere Kinder und dann die Enkelkinder einfach eine hoffentlich noch lebenswerte Zukunft haben.
Ja, sehr schön. Ich danke dir auch für deine vielen Anregungen. Ich muss hier bei deinem Titel Rethinking Sustainability an Reinventing Organizations denken. Und Lalu hat ja irgendwo so eine Datenbank gemacht, wo er alle möglichen Unternehmen aufführt, die sozusagen die ihre Organisation überdenken. Vielleicht solltest du so eine Datenbank machen mit allen, die Rethinking Sustainability machen, weil ich glaube auch, die Kraft der Beispiele und der Vorbilder ist enorm. Ja, und weil das ja auch, das geht nicht weil, ja, aber, ja, weil es diese rationalen Blockaden auflöst, sagt, doch, doch, hier haben wir Beispiel, da haben wir Beispiel. Vielleicht gibt es hier irgendwann so eine Datenbank, wo wir alle die finden. Vielleicht muss sich da irgendwer zusammen, vielleicht gibt es das ja auch schon. Ne? Weil ich glaube, wie du auch sagst, Transforming Brands sind Kraftwandler, dein 7. Prinzip, dass wir da eben auch das Vertrauen schaffen, dass die Zukunft gestaltbar ist, in Schritten, ja, auf dem Weg in dieser Transformationsschleife, aber dass sich vielleicht mehr ermutigt fühlen, da einen ersten nächsten Schritt zu gehen.
Ja. Ja, das jetzt bringt es mich gleich zum Nachdenken, ja, weil das ist ja eine sehr spannende Perspektive. Und ich habe jetzt gerade überlegt zum Thema Datenbanken, weil es gibt natürlich viele Quellen, ja.
Ja.
Es geht aber immer wieder ja um die Kraft, um die Wirkung, um die Sichtbarmachung, weil ich denke mir dann oft, wenn ich mir die politischen Diskussionen anschaue, verdammte Axt, wieso schaut er nicht einfach mal auf die, wieso nimmt er nicht unser Buch? Antje von Dewitz, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Ja, ja, also, klar.
Wir nehmen ja jetzt auf, wo Merz vor wenigen Wochen ja gesagt hat, wir und 2%, ja, und wenn wir heute klimaneutral werden würden, würde sich gar nichts ändern. Also eine Erklärung gegen oder für das Nichtstun, ja. Und die Antje von Dewitz ist als Unternehmerin ja hergegangen und hat ein Video gemacht und hat in einer sehr schönen Form, finde ich, Friedrich Merz erklärt, dass er da einfach auf dem falschen Weg ist. So, und warum gibt es nicht mehr dieser Unternehmer und Unternehmerinnen, um zu sagen, hey, es kann auch anders gehen, ja. Und wir zeigen dir, wie es geht und nehmt uns doch mal als Beispiel für die Innovatoren, ja, die nach vorne gehen. Lernt von uns, lasst uns gemeinsam lernen. Und es ist ja kein Wettbewerb gegen irgendetwas, sondern es ist ja ein gemeinsames Handeln für etwas. Also für jeden Einzelnen, für jedes einzelne Unternehmen, für jeden einzelnen Mitarbeiter, für jeden einzelnen von uns Menschen und für uns als Wirtschaft und als Europa. Also wir können nur profitieren, wenn wir dorthin schauen, wo Dinge schon ausprobiert wurden und wir davon lernen können.
Ja, das finde ich auch nochmal schön, dass du das betonst. Ja, auch in der Hypnosystemik sagt man ja mal, was ist das Wofür? Das Wofür, ne, wenn du das hast. Und wenn wir da so ein Bild hätten, pass mal auf, wir gestalten das jetzt wirklich, wirklich, wirklich enkeltauglich und wir sind berührt von der Idee. Ja, dann hast du auch Diskussionen, ob nun Tempolimit oder was weiß ich, oder so viel Fleisch, so viel Fleisch. Die kommen in einen ganz anderen Kontext, weil du etwas hast, was du als sinnhaft fühlen kannst und sagst, okay, das machen wir. Und das machen wir als Gesellschaft und das finden wir gut und das macht Sinn. Und ich glaube, dieses Wofür, ja, das darf wachsen.
Ja, absolut. Das fehlt uns wirklich. Du kommst auf einer anderen Ebene der Kontextualisierung. Ja? Der Steffen Zeller von Rügenwalder sagt das auch so schön, weil mit Konsumenten ja oft zu tun hat mit den üblichen, ach, du willst mich zum Verzicht, ich darf kein Fleisch mehr, ja, oder es wird verboten oder irgendetwas. Dann sagt er, ich verzichte gerne für etwas, ja, also nicht gegen etwas, sondern für etwas. Ich verzichte gerne für etwas. So, das ist natürlich kein üblicher Sprachgebrauch, das ist kein Narrativ, was gewohnt ist, ja, sondern, aber wir sind auf einer ganz anderen Ebene, wenn ich sage, okay, wir wollen eine, und das ist, beim Impact Business Design schauen wir immer auf die planetaren Grenzen und übersetzt die planetaren Grenzen ist ja die Donut-Ökonomie von Kate Raworth, die ja neben den planetaren Grenzen noch das soziale Fundament mit einbindet, ja. Und was ist uns Menschen wichtig? Gesunde Luft zu atmen, Wasser zu haben, gesundes Wasser überhaupt ja auch trinken zu können, Bildung genießen zu dürfen, in Demokratie leben zu dürfen. Also all diese Dinge, die ein menschliches Dasein ja wertvoll machen, in einer Gemeinschaft wertvoll machen. Und wenn wir dieses Bild haben und ich stelle dann die Frage, ist Tempolimit relevant oder nicht? Dann denkst du dir, what the fuck, was soll das eigentlich? Nein, das ist... Aber das, auf den Ebenen sind wir nicht, und dafür gilt es auch, viele gute Bilder, ja, für dieses Wofür zu entwickeln. Ja.
Das war eine Folge von Ich, Wir Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.